Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Markus Wiebusch von Ketka. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hi.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da geht es darum, Sätze zu beenden oder Fragen kurz zu beantworten. Es geht los. Cancel Culture ist?
Schwieriges Thema.
Wein oder Bier?
Wein.
Utopien sind?
Schöne Träume.
Das Beste an Bayreuth ist?
Die Autobahn nach München.
Nachrichten-Detox?
Von Zeit zu Zeit mal ganz schön.
Originelle Metaphern müssen
originell sein und dürfen einen nicht langweilen.
Milch ist für mich
ab und zu im Kaffee.
Anekdoten können
Gespräche unterhaltsam gestalten.
Was ich an Promotagen liebe, ist
das letzte Interview, die letzte Frage. Nein, Entschuldige, das muss ich revidieren. Promotage sind ein lästiges Übel, was aber trotzdem nicht so schlimm ist, wie ich vielleicht öfter schon in der Vergangenheit den Einschein erweckt habe, dass ich es schlecht finde. Aber es ist ein notwendiges Übel für den Beruf, den ich ausübe.
Diese Frage ist mir schon zu oft gestellt worden.
Was kann Musik erreichen in Zeiten wie diesen?
Diese Frage würde ich Ketka in einem Interview gerne mal stellen, beziehungsweise das würde ich gerne wissen wollen. Das kann also eine Frage sein, die euch noch nicht gestellt worden ist.
Das ist eine Frage, weil ich ja bin da nicht so, dass ich gerne sehr viel, ich gebe so viele Interviews, dass ich gefühlt sehr, sehr viele Fragen einfach auch schon beantwortet habe, die relevant sind für das, was ich künstlerisch, glaube ich, mache. Und so gesehen kann ich die Frage nur sehr, sehr, sehr schwer beantworten. Das muss ich leider sagen.
Dass wir am 12.8. ein Konzert in Bayreuth spielen, ist ein Zufall?
Ist es im Grunde ein Zufall. Und wir freuen uns aber sehr, dass wir wieder zurückkommen. Aber zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass wir schon mal im Glashaus in Bayreuth aufgetreten sind. Und zwar, bevor unsere Platte raus war, 2002, haben wir schon in Bayreuth gespielt. Und jetzt kommen wir nach 22 Jahren zurück.
Gute Kritiken zum Album?
Sind schön, aber manchmal auch langweilig.
Schlechte Kritiken zum Album?
Sind nervig, manchmal aber auch spannend.
Liest du Kritiken? Liest du alles an Kritiken? Vielleicht kommen wir jetzt so langsam in das Längere rein. Ja. Genau, wie gehst du mit Kritiken um, beziehungsweise gibst du dir das viel oder versuchst du es zu ignorieren?
Ja, also die großen Kritiken in den Musikmagazinen wie Rolling Stone und Musik Express, die lese ich natürlich und auch die im Feuilleton. Aber bei Amazon, was Leute unter die Platte schreiben oder so Kommentarspalten, habe ich aufgehört.
Warum hast du das aufgehört?
Es zieht einen runter. Und es ist auch, man muss es leider so oft sagen, es ist oft auch auffallend dumm. Manchmal purer Hate, basierend auf gar nichts. Es ist oft auch mittlerweile, wie wir es merken, auch ideologisch geprägt. Also dass Leute, die eindeutig ideologisch woanders stehen als ich, politisch woanders stehen, meinen, ohne das Album wirklich gehört zu haben, dann auch irgendwas zu meinen, zu dem, was ich getan habe. Warum soll man sich das durchlesen? Da kommt ja sowieso nichts bei raus. Aber ich höre mir sehr, sehr viele gute Kritiken an aus meinem direkten Umfeld. Das finde ich gut. Ja, und die großen, von den großen Magazinen, die interessieren mich natürlich auch.
Und schlechte Kritiken, beziehungsweise wenn es jetzt kritischere Passagen gibt in Kritiken, besprecht ihr sowas in der Band?
Ja, aber interessanterweise versuchen wir da das immer so in so humorige Ebene reinzukriegen. Also, dass wir uns wirklich ernsthaft mit schlechten Kritiken auseinandersetzen, zusammen, das machen wir nicht. Weil wenn wir schlechte Kritiken kriegen, und da muss ich leider auch ein bisschen zurückgehen, 2017, weil ich muss, das klingt jetzt wahnsinnig eitel, aber zu unserem aktuellen Album Gute Laune, ungerecht verteilt, ich kann mich an wirklich keine einzige schlechte Kritik an einem großen Magazin erinnern. Also das ist auch wirklich ziemlich auffällig, dass wir wirklich keinen richtigen Verriss haben. Und das war 2017 zum Beispiel anders. Und wenn ich da referieren darf, beim 2017-Album Ich versus Wir gab es knüppelharte Verrisse und das wird dann in der Band kurz besprochen, aber wir versuchen das in so eine Humorebene reinzukriegen, weil es natürlich in erster Linie wahrscheinlich die Leute dann auch, meine Person eingeschlossen, auch verletzt so, und dann lässt man das einfach an sich abprallen und macht das mit Humor weg. Aber wie gesagt, das ist auch schon wieder 7 Jahre her und jetzt, wie gesagt, in der letzten Kampagne kann ich mich ehrlich gesagt nicht an schlechte Kritiken erinnern.
Wir sprechen heute über das aktuelle Album. Das Album heißt Gute Laune ungerecht verteilt und es ist jetzt schon 3 Monate alt. Ne? Am 5. April genau. Ist es rausgekommen. Wir sprechen heute am 10.7. Ich würde gerne mal ein bisschen den Weg des Albums nachzeichnen. Und ich fand es ganz nett, stand im Spiegel zu dem Album. Sie haben das Bild des Catcars bemüht. Ich lese mal kurz vor. Es geht um das Fahrzeug. Wenn man mal ehrlich ist, war das Catcar, Kultgefährt der 70er Jahre Jugend, ein ganz schön verflixtes Ding. Man kam sich zwar vor wie in einem schnittigen Strandbuggy, musste sich aber letztlich in unbequemer Sitzposition höllisch abstrampeln, um in einen Geschwindigkeitsrausch zu kommen. Ganz schön viel Plackerei für ein kleines Glücksgefühl. Euer letztes Album ist schon 7 Jahre her, ne? Genau, 7 Jahre her. Wie würdest du denn die Sitzposition beschreiben? Aus welcher Position kommt ihr und wie ging es los eigentlich, dass ihr sagt, wir machen ein neues Album und das soll kommen?
Also die Sitzposition war von Anfang an schon so, dass wir wussten, also wir wissen, wir machen das schon so lange, wir wissen, dass jedes weitere Album, was wir machen, Scheißarbeit ist. Also, und wir wissen das auch für das nächste Album. Das liegt daran, dass wir, dass es unglaublich schwierig geworden ist, spannende deutschsprachige Musik zu machen, weil es halt sehr, sehr viele deutschsprachige Musik in den letzten Jahrzehnten gab und das ist auch sehr, sehr schwierig, neue Felder zu beackern. Natürlich gibt es immer mal wieder tolle Künstler, die wir auch deutschsprachig entdecken und auch ganz toll finden, aber das für uns selber hinzukriegen, ist für uns sehr viel Arbeit. Dann dazu kam dann, als wir angefangen haben, nachdem wir die ganzen Promoschlachten für Ich versus Wir gestemmt haben, die auffallend arbeitsintensiv waren, aber was eigentlich auch gutes Zeichen ist, weil man hatte viel zu tun, weil das Album hat sich angefühlt wie ein Comeback. Aber wir haben dann relativ schnell versucht, dann auch Fahrt aufzunehmen, songwritingstechnisch. Es hat auch einigermaßen geklappt und dann kam Corona. Und als Corona kam, wurde es ganz schlimm. Also auf jeden Fall für mich als in Anführungsstrichen Hauptsongwriter der Band, weil ich hatte in meinen 30-jährigen Musikertätigkeit es noch nie so gehabt, dass ich wirklich nur noch, also ich kam überhaupt nicht mehr von A nach B. Ich habe nichts mehr geschafft und ich habe auch ganz lange überlegt, warum denn überhaupt nichts mehr passiert in meinem kleinen kreativen Kopf. Und ich habe die Zeit als sehr, sehr bleiernd und zäh empfunden. Und das waren verlorene 2 Jahre. Und vorher hatte ich, wie gesagt, 5 Songs so um und bei geschrieben, auch mit Text und so. Und die wurden dann aber auch alle irgendwie wieder von mir verworfen. So dass wir dann, als Corona irgendwie so vorbei war, irgendwie fast so bei Null angefangen haben. Nicht ganz bei Null, aber wir hatten nicht viel. Aber dann haben wir zum Glück Fahrt aufgenommen in der Form, dass wir, Reimer und ich, uns sehr stark die Bälle hin und her geworfen haben. Und es gab Momente, wo Reimer mit zum Beispiel mit dem Song wie München, das unser erster Single wurde, ankam und ich sofort gedacht habe, okay, das ist ein Brett, das wird eine Single, das ist ein ganz toller Song und da muss ich jetzt auch langsam mal wieder hinterher. Und dann muss man sich halt rannehmen und aber wie gesagt, durch ständigen Austausch, ständigen Befeuern auch von unserem Produzenten, haben wir das dann halt, diese 12 Songs dann gestemmt. Aber wie gesagt, ich habe buchstäblich 2 Jahre mit Corona verloren. Und man hört auch immer so neidvoll auch von Musikerkollegen, die da während Corona so ganze Alben geschrieben haben und endlich keine Termine und das war alles so toll. Also ich kann das nicht bestätigen. Für mich war das alles scheiße.
Hätte es jetzt nicht den Titel München gegeben, hätte es sein können, dass das Album versandet, also dass die Idee zum Album versandet und ihr...
Nein, so schlimm. Nein, nein. Okay. Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Wir hätten das dann auch gestemmt, aber München war ein Beschleuniger.
Jetzt hast du gesagt, Corona hatte für dich eigentlich nicht so viel Positives. Gleichzeitig ist ja während Corona gesellschaftlich eigentlich ziemlich viel passiert. Wenn ich jetzt das Album höre, ist mein Eindruck, dass auch durchaus du durchaus ein Beobachter in der Zeit warst und auch vielleicht Prozesse, die da gesellschaftlich passiert sind, auch verarbeitest. Würdest du das auch sagen oder würdest du sagen, wirklich einfach komplett 2 verlorene Jahre?
Ich habe versucht, die Corona-Zeit im Songwriting-Prozess eigentlich komplett auszublenden, so auch als es vorbei war. Jetzt könnte man sagen, ja, aber das Album handelt ja im weitesten Sinne von, auch hat viele Elemente, die sich mit Überforderung und Krise auseinandersetzen. Und Corona war natürlich die große Krise in den letzten Jahrzehnten. Und klar ist Corona spielt auch rein, weil es sozusagen zu dem Erschöpfungszustand, der vielleicht in dem Album so ein bisschen mitschwingt, auch Teil von ist. Aber Ich habe so ganz konkret so Corona versucht, so weitestgehend auszublenden, so aus dem Songwriting-Prozess, weil für mich war das, also jetzt im Rückblick so, kommt einem das hervor wie so ein böser Traum, so, und der ist jetzt auch mal vorbei.
Du hast gerade gesagt, ab und zu ist es ganz schön schwierig, auch was, oder schwieriger, was Neues zu machen oder auch deutschsprachige Musik zu finden oder ja zu finden, die euch auch gefällt oder die ihr auch gut findet. Was ist denn, sind denn das für Gruppen oder was sind das für Menschen, die ihr in letzter Zeit auch gut findet und immer wieder mal entdeckt, auch im deutschsprachigen Raum?
Also jetzt ganz frisch gibt es eine Künstlerin, die habe ich im Januar entdeckt auf unserem eigenen Beach Motel Van Cleef Festival. Die Band oder die Künstlerin heißt Nicht Seattle. Also das sind für mich gerade die spannendsten deutschen Texte, die es gibt. So. Und ich bin eigentlich vor Konzerten, vor meinen eigenen Konzerten, wie gesagt, wir haben im Januar auf unserem eigenen Festival gespielt und in St. Peter-Ording. Und ich war relativ aufgeregt und ich gucke mir normalerweise Konzerte nicht an, wenn ich so aufgeregt bin von anderen Künstlern, weil dann denke ich immer nur, Gott, die können das ja viel besser als ich. Und, naja, aber aus irgendeinem Grund fand ich den Albumtitel von Nicht Seattle so toll, Kommunisten-Libido, dass ich gedacht habe, oh, das guck ich mir auch mal 2-3 Songs an. Und ich habe das ganze Konzert mir von der ersten bis zur letzten Minute angehört und ich war wirklich geflasht. Es war eines der besseren Konzerte, die ich in diesem Jahr gesehen habe, wenn nicht eines der besten. Und und so gesehen werde ich immer mal wieder hier und da auch positiv überrascht von deutschsprachiger Musik. Ich finde auch das Danger Dan Album letztes Jahr toll. Ich fand das auch zum Beispiel auch ganz toll, dass er es geschafft hat, neben seinen politischen Brettern auch so Liebeslieder unterzubringen. Und das ist, finde ich, das ist ja die gute alte Rio Reiser Taktik, fand ich ganz toll. Also wie gesagt, ich werde immer und immer wieder von deutschsprachige Musik auch begeistert. Nils Frevert ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Singer-Songwriter für mich, dessen Werk ich eigentlich immer was abgewinnen kann auf jeder Platte. Und das heißt schon ganz schön viel, weil es wird ja, wie gesagt, zunehmend schwieriger, aber er schafft es. Ja, so, das sind so Sachen, die mich begeistern.
Hast du das Gefühl, dass du skeptischer wirst, auch was deutschsprachige Musik angeht, die dich inspiriert? Oder hast du schon auch das Gefühl, es wird einfach weniger, was es gibt, was dich...
Gute Frage. Ich habe halt jetzt auch 30 Jahre Musik mit deutschen Texten im Genick. Ne? Und da ist sehr viel, habe ich schon... Also wenn irgendwas Spannendes auch rauskommt, höre ich mir das sofort an und entdecke auch die Tricks und die Techniken. Und da entdecke ich hier unter was Spannendes, aber es wird halt zunehmend weniger. Und als wir auch 2002 mit der Band Ketka gegründet haben, da müssen wir ja auch nicht drum rumreden, da gab es viel, 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 viel weniger deutschsprachige Musik. Also wir sind in den letzten Jahrzehnten mit ganz, ganz viel deutschsprachiger Musik konfrontiert. Und es wird, glaube ich, zunehmend schwieriger für mich, was Spannendes zu entdecken. Aber wie gesagt, ich halte meine Antennen immer offen und wenn ich was entdecke, dann feiere ich das.
Jetzt haben wir die Positionen mal bestimmt. Wie war denn das Abstrammeln? Du hast gerade schon gesagt, ein Album ist einfach auch wahnsinnig viel Arbeit und wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man das auch wissen. War das wirklich ein großes Abstrampeln? Corona klang jetzt nach sehr viel Abstrampeln. Aber du hast gesagt, ihr habt Fahrt aufgenommen. Wie lange musstet ihr euch wirklich auch abstrampeln? Vielleicht der Kater nach Corona noch. Und wann habt ihr so Fahrt aufgenommen, dass ihr merkt, das wird richtig, richtig gut? War das schon bei München so direkt? Oder,
München hatte, wie ich ja eben schon gesagt habe, für mich so ein Beschleuniger. Danach habe ich ziemlich bald auch einen Brief meines 20-jährigen Ichs geschrieben, der relativ hoch gehangen wird. Bayreuth war aber allerdings auch schon fertig. Danach kam aber auch Sechste Stunde. Duck and Florence war so da auch schon halb fertig. Der hat auch ganz viele Phasen durchgemacht, der Song. Was ich sagen will, ist der Prozess, wo man gedacht hatte, man hat ein wirklich gutes Album, der kristallisiert sich dann auch oft sehr, sehr, sehr spät heraus. Also ihr habt zwar schon gesagt, dass München, dass ich gedacht habe, wow, München haben wir. Ich habe so gedacht, das ist jetzt eine Single. So, ich habe sofort gedacht, so, wow, das ist eine Single. Und das ist immer schon ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und da das war
ja unsere halt erste Single dann, ne?
Unsere erste Single, genau. Wussten lange bevor den Zuständen, die dann passiert sind, halt mit der Potsdamer, mit diesem Potsdamer Treffen und so. Lange davor war das klar, dass das unsere Single wird. Und da, und für uns ist es halt sehr, 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 sehr wichtig, dann halt ganz, also ein gleichermaßen gutes Album zu haben. Also, wenn, so wie wir das Gefühl haben, da ist ein Song, das könnte ein Füllsong werden, fliegt er eigentlich immer sofort raus. Und das ist dann halt immer, deswegen kristallisiert sich so ein Album dann so auf der Zielgerade, dass man denkt, so, ja, okay, wir haben es so. Also wir haben natürlich viel, viel, viel mehr Songs geschrieben, als jetzt auch mit den 12 Songs auf dem Album sind. Aber als wir dann, ich würde mal sagen, so kurz vor dem letzten und vorletzten Song Fertigstellung waren, da wussten wir haben es. So. Aber das ist dann halt sehr, sehr spät. Und wenn das dann nicht geklappt hätte, hätten wir, wäre das Album wahrscheinlich noch viel später gekommen. Aber irgendwann muss man auch mal, ja, muss man auch sagen, jetzt ist gut und dann ist es das.
Bevor wir gleich mal in die einzelnen Songs gehen, dass das Ganze unter dem Mann oder unter dem Titel Gute Laune ungerecht verteilt sein wird, war wann klar?
Ne, ganz, ganz zum Schluss. Also das gibt nicht so, oh komm, wir nennen das Album mal Gute Laune ungerecht verteilt und dann schreiben wir mal Songs, die da mit matchen mit dem Albumtitel. Das war interessanterweise bei Ich versus Wir ein ganz kleinen Tick anders. Aber wir finden das auch sehr, sehr schwierig für so 12 sehr, sehr heterogene Songs. Also wir haben ja zum Teil ja auch wirklich einfach Liebeslieder wie Zurück auf der
Absolut,
Platte oder auch da so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Aber als wir uns dann zusammengesetzt haben, habe ich halt so ein Motiv vielleicht am ehesten ausmalen können, dass man halt auch als progressiv denkender Mensch, politisch progressiv denkender Mensch, wie wir es sind in der Band, dass wir halt auch in so einem leicht erschöpft sind. So, dass wir trotzdem natürlich kampfeswillig sind und auf keinen Fall die Hoffnung aufgeben wollen, aber dass es schon ganz schön heftig ist. Also von Krise zu Krise zu Krise. Und dieses Gefühl zu transportieren auf einem Album und dafür so einen gemeinsamen Nenner zu finden, da kamen wir dann halt mit Gute Laune ungerecht verteilt um die Ecke, was das irgendwie so am ehesten noch zusammenfasst. Außerdem ist es ja ein bisschen so ein halblustiger Spruch. Und
warum war ist das Wort gute Laune, die beiden Wörter gute Laune im Titel?
Wir leben halt in ruppigen Zeiten. So, da bleiben Leute auch zurück. Und dass da dann halt, dass sich so eine gute Laune halt, manche kommen halt besser zurecht. Ich sag mal, die oberen 3%. Und die anderen kommen halt nicht so gut zurecht. Und das ist halt, das produziert halt, ja, gute Laune ist halt dieser Ausdruck, dass man halt irgendwie vielleicht auf der Strecke bleibt und sich dann halt dann nicht alles so geil findet. So. Aber das ist halt so ein kleiner Gag halt auch, weil das, gute Laune manifestiert sich ja nicht über materielle Verhältnisse.
Jetzt startet ihr mit einem Song auf dem Album auch für mich die sechste Stunde. Man spürt in diesem Song eigentlich, oder vor allem in diesem Song auch eine Überforderung. Es gibt ganz viele Wörter, die du auch gegeneinander stellst, staccato-artig. Und es geht auch um politisches Positionieren. Es geht aber auch um ganz viele große, große Themen eigentlich. Sterben im Mittelmeer, aber auch wie Entwicklung der Menschheit. Also du machst ein ganz großes Spannungsfeld auf. Würdest du mittlerweile sagen, eigentlich auch alles ist politisch?
Ja, das ist ein Satz, der so impliziert, dass man halt auch mit so einer Forderung in die Ecke kommt, dass alles ist politisch. Also jede Handlung, auch wenn die privateste, wäre dann so eine Form Eskapismus und so, den ich absolut nachvollziehen kann. Und meine Haltung zu dem ganz großen Feld der Politik ist, dass ich natürlich hoffe, auch gerade in meinem Künstlerumfeld und so, oder auch bei allen Künstlern, die halt eine Haltung einnehmen, die halt als Impulsgeber eine wichtige kleine Funktion erfüllen kann. Und das machen wir halt auch, aber ich bin weit davon entfernt, politisch irgendwas den Leuten aufzudoktrinieren oder irgendwie was zu fordern. Also ich finde, wenn sich jemand eskapistisch zurückzieht, dann ist das ein absolut sein gutes Recht. Und wer bin ich, dass ich das zu kritisiere? Nur natürlich leben wir in Zeiten, wo es meiner Meinung nach, und das ist, dass ich mache jetzt schon so lange politische Songs und versuche, das, was ich als Zeitgeist wahrnehme, in Songs zu destillieren. Also ich habe es noch nie so schlimm empfunden wie jetzt gerade. Und das kann auch ganz schnell ganz schlimm werden. Und das ist jetzt kein, glaube ich, meiner Meinung nach kein Alarmismus, sondern ich sehe Entwicklungen auch gerade im Hinblick auf die Novemberwahl in den USA. Mein Gott, ey, die stolzeste, älteste Demokratie, die wir haben auf diesem Planeten. Und dann wird dieser Typ nochmal gewählt. Also ich weiß nicht, wo es hingehen wird. So. Aber ja, es ist besorgniserregend. Und da wünsche ich mir natürlich, dass jede Handlung, jedes einzelne Individuum so in progressiv, dass wir die Welt besser machen können, dahin einhergeht. Aber mein Gott, ich bin nicht da in der Lage, andere dafür zu kritisieren, die das anders sehen.
Du singst auch, wir haben erst als Mensch erst gelernt, auszubeuten, bevor wir gelernt haben, zu teilen. Also das Wort teilen kommt sowieso auch allein durch den Albumtitel öfter vor. Aber was sind denn Widersprüche, bevor wir gleich mal über Vereinzelung sprechen, die du gut ertragen kannst in diesen Zeiten? Und was sind Widersprüche, die für dich wirklich schwer zu ertragen sind?
Ja, das schließt ein bisschen an, was ich auch eben gerade gesagt habe. Ich sehe natürlich in ganz, ganz vielen linken Positionen große, große Widersprüche. Namentlich, wenn wir jetzt auch zum Beispiel Energiewende, Umweltschutz, und dann fliegen die Leute trotzdem in Urlaub. Und das sind aber alles strukturelle Probleme, die ich den Einzelnen in fast allen Fällen ungern aufdrücken wollen würde. Es ist, und ich glaube mal nicht, dass ich nicht auch voller Widersprüche bin, wenn ich natürlich will, dass wir diese Welt erhalten und unseren CO2-Ausstoß so verringern, dass es halt lebenswert bleibt und uns alle unsere Klimaziele erreichen. Und trotzdem fahre ich 6 Tage nach meiner Apriltour, fliege ich nach Vietnam. Und dann nehme ich auch keinen Zug oder kein Boot, sondern ich fliege wohin so. Und es passiert auch, dass ich dann in Vietnam sogar noch mal fliege. Will sagen, es ist, man kann dann ganz schnell mir oder ich könnte jeden anderen, der das auch so ähnlich macht, Doppelmoral vorwerfen, aber diese Widersprüche aufzuhalten, die eigentlich strukturell zu lösen sein müssen. Und Stichwort, natürlich müssen wir irgendwann auch über innerdeutsche Flüge zum Beispiel nachdenken, ob das jetzt wirklich die Weisheit letzter Schluss ist. Und wenn wir weitestgehend strukturell die Probleme angehen und nicht immer die Bürde auf jeden Einzelnen drauf lasten, dann wird es auf jeden Fall zielorientierter und besser, meiner Meinung nach. So gesehen ist, wenn ich Widersprüche entdecke, bin ich nicht der Streber, der sagt, hier, Herr Lehrer, ich weiß was. Widerspruch, böse, Doppelmoral. Nee, so funktioniert es nicht. Auch wenn zum, ja.
Das ist ja auch was ihr eigentlich immer versucht habt zu vermeiden in eurer Bandgeschichte. Oder würdest du es nicht sagen? Auch diesen erhobenen Zeigefinger zu haben, sondern eher auch Geschichten zu erzählen, auch sein eigenes Verhalten zu
nutzen. Absolut. Also der dümmste Vorwurf ist, glaube ich, den man uns vorwerfen kann, dass wir mit erhobenen Zeigefinger durch die Welt gehen. Weil wenn man so zum Beispiel so einen Song nimmt wie Sommer 89, der sich ja interessanterweise, der sich mit so einer Flüchtlingsproblematik auseinandersetzt in dem Jahr, wo die Flüchtlingskrieg, in Anführungszeichen Krise, ja allgegenwärtig war. Der aber die derzeitige, und das ist vielleicht auch sogar wie der Clou des Songs, der die heutige Flüchtlingskrise nicht mit einem Wort erwähnt. So. Und da kriege ich dann von, ich sage jetzt mal, Leuten, die eher so ideologisch rechts stehen, so, Herr Zeigefinger, wie kannst du immer mit dem moralischen Zeigefinger? Und ich so, Digga, mache ich doch gar nicht. Ich erzähle doch nur eine Geschichte von 1989, die sich vielleicht genauso zugetragen haben könnte. Und deine ganzen Projektionen, dadurch, dass du das halt auf die heutige Zeit vielleicht überträgst, vielleicht auch nicht, ist mir auch egal, aber ich erzähle die Geschichte einer Flucht. Und dass es halt auch ein humanistischer Akt sein kann, Menschen durch Zäune zu helfen. Und dass man dass es uns zu Menschen macht, so anderen Menschen zu helfen. So. Das ist ein humanistischer Akt und diesen Humanismus kannst du anzweifeln, den kannst du bekämpfen, so, aber erzähl mir nicht, ich mache einen Zeigefinger, wenn ich einfach eine Geschichte erzähle. Und deine Eingangsfrage zu beantworten, ja, ich finde, das war in unserer Band halt immer ganz stark ausgeprägt, dass wir, als wir mit Ketka angefangen haben, politischere Songs zu machen, dass wir das halt aufrechterhalten, dass das halt nicht so Zeigefinger wie sie können, weil meine meiner vorigen Band, Bad Alive, die wo ich in den 90ern, ich weiß nicht, ob du das weißt, dass ich in den 90ern ja. Bad Alive Punk gemacht habe, könnte man schon doch schon eher sagen, dass das ein bisschen zeigefingermäßiger ist. So. Und das habe ich halt versucht abzulegen. So. Und ja. Und ich finde auch, die politischen Texte, die Raimund und ich schreiben, finde ich insofern auch gelungen, als dass sie das halt, glaube ich, ganz gut schaffen.
Ist Geschichten erzählen das beste Mittel dagegen, gegen diesen erhobenen Zeigefinger auf deutscher Sprache?
Ja. Es ist ein sehr, sehr wirksames Mittel, ja. Also, weil die Geschichte, die ich dann ausbreite, ja, sich einer moralischen Wertung erstmal entzieht, so, aber natürlich schwingt es mit in dem Überbau der beschriebenen Protagonisten und das ist halt wirklich auch spannend. Interessanterweise ist auf dem neuen Album jetzt nicht mehr ganz so viel Storytelling drauf, glaube ich, aber ja, aber es ist trotzdem immer noch eins unserer wirksamsten Mittel, muss man ganz klar sagen, ja.
Warum ist auch für mich die sechste Stunde das erste Lied auf dem Album?
Ja, es zieht einen, glaube ich, ganz gut rein in so eine Platte, die schon auch sehr, sehr politische Texte hat, die aber gleichzeitig meine Position halt mit dem Refrain im Bengalo in der Nacht ist ja sehr, sehr, sehr wichtig für den Song, dass es halt nicht alles verloren ist, dass man halt ja, trotzdem noch
Hoffnungsschimmer, ja.
Ja, dass man trotzdem noch hofft, dass es halt dass wir den Horizont erreichen, dass dieses Bild ist, also für mich ist ja linke Politik des Fortschritts, Progression, das ist für mich links und das heißt für mich, dass wir die Welt in einem Zustand erleben so und sie auf dem Weg sind zu einer besseren und das ist für mich links und das ist halt dann halt vielleicht der Song, der das so am besten so zusammenfasst. Man sieht etwas, der Zustand, ich beschreibe einen Zustand, versuche aber im Refrain, ohne euch irgendwelche billigen Antworten auf komplexe Fragen zu geben, versuche ich natürlich schon auch, dass Hoffnung halt für uns oder für mich sehr, sehr wichtig ist, weil sonst ist ja all lost.
Jetzt ist Fortschritt, jetzt hast du den Begriff Fortschritt gerade erwähnt. Fortschritt ist ja ein Wort, das gerne von verschiedenen Leuten je nach politischer Ausrichtung benutzt wird. Sagen wir mal, Fortschritt kann ja bedeuten, ich arbeite digitaler, um effizienter zu sein. Fortschritt kann auch bedeuten, ich verhalte mich solidarischer in der Gesellschaft. Durch die Kraft der Gesellschaft entwickeln wir uns weiter und kommen nach vorne. In diesem Kontext ist, finde ich, den Begriff Vereinzelung recht spannend, beziehungsweise du singst auch in dem Song Jeder für sich. Ich lese viel in dem Album auch als ein Plädoyer an Solidarität. Vielleicht die Frage dazu, inwiefern beobachtest du eine steigende Vereinzelung in der Gesellschaft auch seit dem letzten Album und warum ist es dir ein Bedürfnis, ein Plädoyer auch für Solidarität auf diesem Album zu halten, wenn du das überhaupt unterschreiben würdest?
Ich würde es unterschreiben. Ich sehe das genauso. Ich würde aber ganz kurz, wenn ich dann zu einem Fortschrittsgedanken nochmal, wenn ich sage Fortschritt, meine ich nicht so technologischen Fortschritt. Ne? Also das meine ich nicht. Ich meine Fortschritt im Sinne von die Welt zu einem besseren Platz machen. Das ist für mich eine urlinke Idee. Wir sehen einen Zustand und gehen fortschrittlich zu einem besseren Zustand. So haben wir die ganzen emanzipatorischen Bewegungen auch hingekriegt. Und es ist ja definitiv so, dass zum Beispiel jetzt für homosexuelle Menschen, der Fortschritt ja absolut spürbar ist. Vergleich mal das Leben eines Homosexuellen von vor 70 oder 50 oder 40 Jahren und heute. So, das ist für mich, damit, das ist gemeint, wenn ich Fortschritt sage. Der zweite Teil deiner Frage war die Vereinzelung. Ich beobachte das auch, dass die Vereinzelung immer weiter um sich greift. Das hat hochkomplexe, schwierige soziologische, also es hat sicherlich viel damit zu tun, dass sich Milieus natürlich komplett aufgelöst haben, dass die Leute natürlich durch die technologischen Entwicklungen, wie zum Beispiel Social Media, natürlich auch so die Möglichkeit haben, sich komplett zu vereinzeln oder und dann so in Gruppen, aber im Netz irgendwie zusammenkommen, aber was ja nicht eine wirkliche Zusammenkommen ist. Allerdings gibt es so kleine Fanale, die möchte ich auch erwähnen, zum Beispiel als diese Potsdamer Konferenz war, die Großdemonstration, die danach stattgefunden haben in Deutschland, das ist nicht nichts. Die Leute kommen zusammen auf der Straße und sie teilen dieselben Werte und sie wollen das zum Ausdruck bringen. Und wenn es nur ist, dass sie da sind und sich zeigen. Und das ist dadurch, dass man ja im Verlauf dann gemerkt hat, dass Rechte, ideologisch Rechte, das halt bekämpfen und von irgendwelchen Fake News und irgendwelchen, dass das halt alles nicht echt ist, wie viele Leute da auf den Straßen waren, dann so rumschwadronieren. Das ist ja schon ein untrügliches Zeichen, dass das halt auch extrem wichtig und gut war, wo Leute dann einfach zusammenkommen und sich dieser Vereinzelung sozusagen dann auch entziehen wollen. Aber ja, also wie man diese Vereinzelung entgegentritt, kann ich dir auch nicht sagen. Ich habe nur als Musiker das Privileg und das Glück, dass ich bei meinen Songs in meinen besten Momenten auf der Bühne spüre, wie Leute im Konzert da sind und dieselben Werte und dieselben Visionen, vielleicht sogar Träume und Utopien teilen und sagen, ja, wir sind hier auch. Und das ist das, was der Typ da vorne singt, das ist geil und das fühlen wir. Und deswegen bin ich, also deswegen sind sie dann auch da. Und da hat man dann zusammen eine gute Zeit. Die besten Konzerte sind ja große Partys. Aber trotzdem geben wir den Leuten natürlich immer noch unsere Sicht der Welt mit und diese Werte, die wir versuchen aufrechtzuerhalten, die werden halt auch oft geteilt. Also wenn wir so einen Song wie Der Tag wird kommen spielen, da ist, also ich spüre ja, wie die Leute das feiern, dass einer so, und das bin in dem Fall ich, sich hinstellt und das halt so referiert. Und ja, das ist das Gegenteil von Vereinzelung dann im Konzertkontext. Und das ist eine Kraft von Musik, die nicht zu leugnen ist. Hm.
Vielleicht das Gegenstück zur Vereinzelung ist ja genau, was du gerade gesagt hast, diese Momente, wenn jetzt, sagen wir mal, demonstriert wird gegen Rechtsruck oder gegen diese Potsdamer Konferenz oder für Demokratie. Ich meine, früher waren auf in Athen oder so waren Marktplätze einfach so der Ort, in dem Menschen ganz verschiedener Couleur zusammengekommen sind und über ganz verschiedene Dinge gesprochen haben einfach. Das gibt es wahrscheinlich weniger heutzutage, auch in kleinen Dörfern, diese Kultur von wir treffen uns und diskutieren auch politisch und ganz egal, ob du wo du arbeitest, wer du bist und was du denkst. Sondern, ich meine, als Künstler ist es ja sowieso so, dass man auch in seine Blase singt, aber das geht einem Schriftsteller ja auch oft nicht anders. Ist das auch was du bedauerst, dass so Mischungen weniger stattfinden oder was du beobachtest, dass Mischungen weniger stattfinden?
Ja, also du meinst den öffentlichen Raum, du hast den Marktplatz gesagt, aber natürlich muss man auch die Kneipe sagen, ne?
Ja, die Kneipe, die wegfällt.
Die Kneipe war immer der Ort, wo die Leute zusammengekommen sind und die Öffentlichkeit sozusagen. Aber der Marktplatz ist halt noch so ein freierer Ort, ne, wo man noch nicht mal irgendwo reingehen muss, sondern man ist da und tauscht sich aus und so. Ja, tatsächlich bin ich ja natürlich jetzt in der Großstadt wie Hamburg und da auch in so einem linksliberalen Viertel wie Ottensen. Und da ist es natürlich da gibt es halt auch so einen Marktstand, wo sich ja wirklich trotzdem immer noch so Leute, so wie vor 100 Jahren oder 200 Jahren, Samstagmorgens zusammenkommen und dann ihren Klönschnack halten. Aber natürlich, ich glaube, du hast prinzipiell natürlich komplett recht, wenn du sagst, dass dieser öffentliche Raum, die Leute kommen raus und unterhalten sich mit, das ist aufgeweicht. Und wenn so meinungsstarke Menschen, die früher so am Stammtisch ihren Mist oder ihre schlauen Gedanken, je nachdem, so rausgeposaunt haben, das passiert jetzt halt alles auf dem Netz. Ne? Also wenn du heute meinungsstark bist, gehst du nicht mehr in die Kneipe, um von deinen 5 Buddies irgendwie die Welt dir selber erst zu erklären und dann den anderen, sondern die gehen ins Netz und meinen dann halt andere.
Also da auch ihre Bestätigung.
Genau, erstmal für
sich gehört fühlen dann auch.
Genau, sich gehört fühlen, genau. Aber oft einhergehen mit natürlich so einer so eine Haltung, die nicht auf Kommunikation aufbaut, sondern eher auf so sehe ich die Welt und ich habe 3-4 Quellen und das sind meine Quellen und dann so habe ich, so konstruiere ich mir meine Wahrheit und so. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein ganz anderes Themenfeld. Ich will damit nur sagen, dass ich die Beobachtung von dir teile, aber ich glaube, dass natürlich das Internet da diesen öffentlichen Raum halt sozusagen kleiner gemacht hat, weil sie die Leute halt, wenn sie jetzt meinungsstark irgendwas zur Energiewende sagen wollen oder zu Klimazielen oder zu Ukraine-Konflikt, Krieg, dann gehen sie ins Netz. So, das ist einfach so.
Und vielleicht, du versuchst, sagst du zumindest auch in Interviews zu dem Album, dass du versuchst in dem Song, ihr versucht in dem Song Duck and Florence, die Gesellschaft so ein bisschen aus der Perspektive der Schwächsten, der Schwachen zu sehen, und ruft eigentlich zur Vereinigung, auch zum Zusammentun, zum Zusammenschluss der Paketzusteller und der Pflegekräfte. Was sind denn dann, genau, was sind die Möglichkeiten, also dieser Vereinzelung entgegenzuwirken? Wo siehst du, wenn du jetzt, wenn wir über das Bengalo eben gesprochen haben, was ist da der Hoffnungsschimmer oder wo siehst du auch sich Räume entwickeln, die oder betrachtest du Gesellschaft positiv, Gesellschaftsentwicklung auch positiv in die Richtung?
Ja, das Duck and Florence Refrain, Paketzusteller of the World, Unite and Take Over, ist ja natürlich so ein Smith-Zitat, habe ich da geklaut. Und das ist natürlich eine Selbstermächtigungs-Utopie, möchte man sagen. Das ist ja so ein feuchter Traum von so Linken, dass die Schwächsten der Schwachen sich erheben und sich zusammentun und ihre Forderungen durchsetzen und geltend machen. Dass das nicht passiert, das wissen wir beide. Das ist halt super schwierig. Warum es so ist, auch soziologisch hochkompliziert zu erklären, dass die sich eigentlich zusammentun sollten, um für ihre Rechte zusammenzukämpfen, dass sie das nicht machen, sondern sich lieber vereinzeln im Einzelkampf aufreiben. Das ist so. Nichtsdestoweniger mache ich es natürlich, weil es, auch wenn ich weiß, dass es der totale Quatsch ist, weil es ein Weg raus sein kann aus dieser neoliberalen Zumutungspolitik, die ich in den ganzen Strophen dann halt beschreibe, nach dem Motto, alle Türen stehen dir offen, sie sind nur sehr weit weg. Also es gibt diese Verteilungsungerechtigkeit auch für ganz, ganz viele Menschen in diesem Land. Und das zu lösen ist unfassbar schwer, obwohl jeder, der halbwegs an der Verteilungsfrage, also der so ein ganz normales Gerechtigkeitsgefühl hat, weiß, dass das so nicht verteilt sein kann. Braucht. So, das ist nicht gerecht, also es ist nicht richtig. Und in Umfragen sieht man das ja auch, wie viel Prozent der Bevölkerung die Verteilung gerecht finden. Das ist halt ein geringerster Teil. Also viele, viele, viele finden das ungerecht. Aber es kann trotzdem nicht geändert werden. Und ich als Musiker habe dann einfach mir im Refrain diese Selbstermächtigung rausgenommen, kommt, unite and take over. Weiß ich, dass das nicht passieren wird, aber nichtsdestoweniger steht diese Utopie dann erstmal da und das ist dann auch gut und richtig so. Ja, außerdem fanden wir das auch ganz lustig, auch mal wieder Smith zu zitieren.
Ja. letzter Punkt zur Solidarität. Beobachtest du in deinem engen Umfeld einen Anstieg an Solidarität oder merkst du sowas oder eher verursacht vielleicht auch durch eine Vereinzelung? Abnahme, Solidarität.
In meiner Bubble, in meinem Freundeskreis. Mhm. Ja. Das ist eigentlich gleichbleibend. Also okay. Die Leute, mit denen ich mich umgebe seit 20 Jahren, mein direktester Freundeskreis, bei denen hat sich da eigentlich nichts getan. Also die Motive wie Solidarität, wie politisches Bewusstsein, das ist bei meinen besten Freunden eigentlich unverändert. So.
Du hast gerade Gerechtigkeit erwähnt, es ist nicht nur die gute Laune, die ungerecht verteilt ist, sondern viele andere Dinge auch. Ich habe mal drei Zitate rausgesucht zum Thema Gerechtigkeit, beziehungsweise bevor ich die vorlese, kannst du vielleicht mal sagen, soziale Gerechtigkeit ist immer ein Thema bei euch, beziehungsweise auch Vorstellungen von Gerechtigkeit auf Alben. Warum ist euch das so ein Thema, das euch so am Herzen liegt?
Naja, das ist dieses uralte Marx-Ding. Verteile die materiellen Verhältnisse, verteile sie gerechter und du hast viel, 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 viel weniger Probleme. Aber dass dieser, schon allein, dass ich Marx sage, ist natürlich dann schon rotes Tuch. Kann man nicht machen. Und ich glaube auch nicht an Kommunismus und Marxismus und Enteignung der Produktionsmittelbesitzer und Verteilung. Darin glaube ich nicht. Ich versuche nur, innerhalb eines kapitalistischen Systems, auf das sich ja scheinbar alle geeinigt haben, versuche ich, die Gesellschaft von den Schwächsten der Schwachen zu denken. Und wenn man das macht, dann muss man an die Verteilungsfrage ran. Weil sonst kriegen wir die Leute nicht, dass sie eine würdevolle Teilhabe haben an unserer Gesellschaft. Und wenn sie das nicht haben, dann gibt es so viele Konflikte, die wir jetzt auch merken, Rechtsruck, die Leute wählen in ihrer stumpfen Verzweiflung, wählen sie Leute, die sie wahrscheinlich vor 10 Jahren nicht gewählt hätten. Also man muss sich ja nur mal angucken, von wem die AfD jetzt auch mittlerweile die Wählerwanderung, die Stimmen kriegt. So. Das ist halt unschön. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass die Verteilungsfrage einfach eine ganz wichtige Frage ist, so um die Welt zu einem besseren Platz zu machen.
Ich lese dir jetzt mal Zitate vor zum Thema Gerechtigkeit und ich würde dich mal bitten, dazu zu sagen, inwiefern du damit übereinstimmst. Zitat Nummer 1, es gibt keine radikalere Gerechtigkeit als das Glück.
Tja, aber was bedingt denn Glück? Dass eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern sehr, sehr wenig Glück noch empfindet, weil sie Tag und Nacht am Struggeln ist, weil sie nicht zurechtkommt. Wo ist denn da das Glück? Also klar, wenn wir es schaffen, und da kommen wir ja wieder auf die materiellen Verhältnisse zu sprechen, wenn wir es schaffen, dass diese Frau glücklich ist und nicht irgendwie die ganze Zeit überlegen muss, wie kommt sie eigentlich jetzt von A nach B mit ihren Ressourcen, dann ist Glück, dann ist das so. Ja, aber dazu muss man dann natürlich auch erstmal die Voraussetzungen schaffen.
Gerechtigkeit, Gefühle und Verstand haben da jeweils ihre ganz eigene Perspektive.
Ja, das ist dieses, du merkst, ich schwimme auch so ein bisschen, ne, weil der
Gerechtigkeit, das ist okay.
Der Gerechtigkeitsbegriff ist halt philosophisch auch sehr, sehr schwer zu fassen. So.
Unterschiedlich, ja, absolut.
Genau, weil man muss ja natürlich auch in unserem kapitalistischen System auch so mitdenken, es gibt natürlich diese Leistungsträger und es gibt natürlich Kompetenzen und dadurch Hierarchien. Und wenn es Hierarchien gibt, verteilt sich das natürlich auch anders. Aber das will ich gar nicht bestreiten. So. Und dann soll natürlich auch der kompetent und leistungsmäßig sich als Leistungsträger herausstellt, soll natürlich auch mehr haben. Und das ist dann in meiner Welt auch gerecht. So, es soll ja nicht alle gleich haben. Aber es kann nicht so sein, dass das obere 1% so und so viel hat und der Rest teilt sich die Krümel vom Kuchen. So bildlich gesprochen. Und wie gesagt, dieses Feld der Gerechtigkeit, also du merkst, wie ich hier ein bisschen rumstammel, ne? Das ist schon auch komplexer, als einfach nur zu sagen, lass mal alles hier gerecht verteilen und dann wird die Welt wieder toll. Nein, so einfach ist es auch nicht, das ist mir auch klar. So,
ich freue mich, dass du so antwortest darauf. Über 2 Songs möchte ich mit dir reden. Also ich will heute gar nicht mit dir über München reden. Ich glaube, das ist ein Song, den sollte man sich, wenn, es sei denn, du möchtest gerne drüber reden, den man sich unbedingt anhören sollte. Ich glaube, er ist so viel schon auch besprochen worden. Es wurde sich auch schon so viel geäußert von euch. Ich glaube, er spricht auch einfach für sich. Manche Songs muss man auch einfach für sich sprechen lassen und selber darüber nachdenken. Ganz wichtiger Song, Kanye in Bayreuth. Warum ist dieser Song auf dem Album? Ich sag Kanye.
Wie findest du den Song denn?
Mein Cancel Culture wird ja immer so ein bisschen entweder in eine Richtung komplett von den Rechten benutzt, man darf gar nichts mehr sagen.
Genau.
Von den Linken vielleicht aber auch, man muss schnell urteilen. So, ja. Oder es wird gefordert, dass man schnell urteilt. Und ich glaube, wenn man das vieles reflektiert, kann man auch Sachen hören, einfach ohne irgendwie eine krasse Meinung dazu zu haben. So.
Ja, also das Interessante an dem Song für uns war, und In der Entstehung des Songs gab es mehrfach, also der Song war auch noch in seiner ursprünglichen Version noch, auch noch viel länger, waren wir oft an so, oh, das ist jetzt echt kompliziert. Wie können wir das denn jetzt in so einen Popsong runterbrechen und wollen wir das überhaupt? Und ich habe dann immer gesagt, oh, komm, wir kommen jetzt hier wirklich an die Grenzen des Popsongs und so. Aber unterm Strich ist es auch insofern ein interessanter Song für uns, weil er, weil unsere bisherigen Songs haben eigentlich alle immer ganz klar moralische Haltung auch zu Flüchtlingskrise, zu den München, zu Rassismus. Also wir sind da schon nicht uneindeutig, was unsere moralische Haltung zu den, was erachten wir als gut und was erachten wir als böse. Jetzt haben wir uns mal aber einen Song geleistet, Kanyan Bayreuth, der das mal bewusst so, dass wir da keine ganz konkrete Haltung zu haben, was man zu tun und was man zu lassen hat im Umgang mit, ich sag jetzt mal, problematischen Künstlern. Die Idee, Werk und Autor zu trennen und das alles auch nochmal aufzurollen, am Beispiel Richard Wagners, war für uns irgendwie so der Clou, um dann gleichzeitig auch noch so einen Tel Aviv-Teil aufzumachen. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, dass es gibt in Richard Wagner ist noch nie in Israel aufgeführt worden. Genau, und in diesem einen Tag, wo es passiert wurde, hat die Zivilgesellschaft Israels, also die haben sich darauf geeinigt, dass sie das nicht wollen. Sie, Werk und Autor bleiben jetzt mal zusammen. So, das trennen wir jetzt ja nicht. Und ich kann das total nachvollziehen. Und diesen Israel-Teil, der ist halt dann auch sozusagen auch, der macht das ja noch mal komplizierter, weil technisch betrachtet ist es, was das israelische Volk mit Wagner macht, der Cancel Culture. Aber sie, weil so viele den Schmerz noch kennen, sagen sie, nee, das bleibt jetzt hier mal beisammen. Also du merkst, es wird sogar noch doppelt und dreifach kompliziert. Und meine in den ganzen Strophen versuche ich halt aber auch klarzumachen, dass man Künstler auf keinen Fall anders, die Berufsgruppe anders behandeln soll als Klempner oder Kassiererin im Supermarkt oder als Akademiker im Bildungsmilieu. Ganz egal, es gibt Arschlöcher überall und guess what? Künstler sind auch Arschlöcher. So. Und die einzige Möglichkeit, diese Werke, die diese Künstler aber so alle Epochen überdauernd, Richard Wagner oder auch die ganze Welt umspannt, Michael Jackson, die einzige Möglichkeit, diese Künstler dann noch zu hören, wenn man muss, ist es halt, wenn man Werk und Autor trennt. Und das finde ich komplett nachvollziehbar. Und dafür wollte ich eigentlich nur mal so das zusammen, die ganzen Gedanken, die ich dazu hatte, zusammenfügen. Und vor allen Dingen, ich kann ja Michael Jackson auch nicht mehr hören. Also weißt du, wenn der im Radio läuft, schalte ich aus. Aber ich will nicht, dass deswegen Radiopetitionen unterstützt werden und dass Leute hingehen und sagen, die Radiosender sollen jetzt Michael Jackson nicht mehr spielen. Das will ich nicht. Weil das ist nämlich, dann müssten wir nämlich auch bei Richard Wagner überlegen, ob das so geil ist. So. Mhm. Naja, und ja, so ist halt. Genau, das ist halt meine Haltung zu dem Thema Werk und Autor trennen.
Ja, ich muss jetzt bei mir sagen, Kanye und auch. Am Ende des Albums gibt es einen Song, der heißt Ein Brief meines 20-jährigen Ichs. Wieso ist dieser Song der Schlusssong auf dem Album und warum ist er auf dem Album?
Also, warum ist er auf dem Album? Weil es ein knüppelharter Hit ist. Nein, und weil dem letzten Song kommt ja oft und gerne auch nochmal eine besondere Bedeutung auf Alben zu, in der Regel. Also nicht immer, aber manchmal. Und jetzt vielleicht bei uns auch. Der Song wird in der Band relativ hoch gehangen. So, und deswegen haben wir ihn als letzten Song gemacht, draufgepackt. Und die Entstehung des Songs ist halt... also ich habe den Song mit meinem guten Freund Philipp Schwer, der das Album auch gemischt hat, mehr oder weniger ein bisschen zusammengeschrieben. Und wir sind in einem langen Gespräch übereingekommen, dass unsere 20-jährigen Ichs, wenn die auf uns blicken, so, was die wohl so denken und dass das vielleicht nicht immer gut ausgeht. Dazu muss man aber in meiner Position auch wissen. Und deswegen ist dieser Song eigentlich so ein Gedankenexperiment, das darauf fußt, dass mein 20-jähriges Ich will sagen, wir reden hier von 90er Jahre, but alive, hochmoralisch und härter drauf. Also härter drauf, als ich heute je sein kann. und sein werde auch jemals wieder. Weil es ist einfach so, dass ich natürlich bei mir im Laufe der Jahrzehnte meine Haltung auch einiges getan hat. Und wenn das Leute immer so, oh, ich bin heute noch genauso drauf wie als 20-Jähriger. Ich weiß nicht, wie das zum Beispiel bei dir ist. So, ne? Aber wenn das so ist, dann denke ich so, ja, schön für euch, bei mir nicht. Und ich bin auch ehrlich dann gesagt von den Leuten immer ziemlich skeptisch gegenüber, weil ich finde das total nachvollziehbar, dass mit Erfahrungen von Jahrzehnten, die man macht, so im Laufe seines Lebens, dass man dann zu anderen Haltungen kommt oder moralischen Werten. Also die Grundwerte bleiben natürlich immer gleich. Aber was zum Beispiel jetzt, ich habe auf meinem ersten Bad Alive-Album so, da gab es diesen Bayern-Höchstskandal, als mal so ein Chemieunfall in Tschechien war, haben die einfach ihren ganzen Dreck auch mit in den Fluss gekippt. So. Und das war damals Anfang der 90er, das ist absolute Skandal. So. Und der Fluss war auf, der hat sich natürlich mittlerweile heute erhöht, aber das war natürlich damals gedacht, so, ey, wie könnt ihr es wagen? Und da habe ich so Zeilen formuliert, die sehr, sehr eindeutig gewalttätig, also natürlich nicht gegen Menschen, aber gegen Objekte, wie diese Firmen sind, was man im Grunde so ein Extinction Rebellion Attitude nennen kann. So, von dieser Haltung bin ich heute weg, so, aber damals war ich so drauf. Und mein 20-jähriges Ich würde mir heute vielleicht in die Fresse hauen dafür, dass ich nicht mehr mache für den Klimawandel, nicht mehr tue, um bestimmte Gruppen zu unterstützen, meine Popularität, meine C-Prominenz nicht dafür hergebe, alles dafür zu tun, dass dieser Planet erhalten bleibt. Und ich will sagen, dieses Gedankenexperiment, dass wenn mein 20-jähriges Ich mir einen Brief schreibt, dass der nicht gut ausgeht, das ist in dem Song immanent. Und gekoppelt wird das auch noch, um das richtig, richtig kompliziert zu machen, mit diesem philosophischen Konzept von Schopenhauer und dem freien Willen und den deterministischen Konzept des freien Willens, kannst du wollen, was du willst. Wann konnte ich genau wollen, was ich will? Oder haben mich alle meine Entscheidungen zu jedem Zeitpunkt schon, dass ich jetzt hier auch sitze mit dir und dieses Interview gebe, das ist ein Produkt der Erfahrungen und der letzten Jahrzehnte, so, dass ich jetzt hier mit dir sitze und dieses Gespräch führe. Und das ist halt dieses philosophische Konzept. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, ein bisschen mit dem Konzept des freien Willens und inwieweit alle unsere Entscheidungen deterministisch vorgeprägt sind. Genau, also ich fand das ein sehr, sehr interessanten Gedankenexperiment, innerhalb des Gedankenexperiments. Also deswegen ist das Song auch ein bisschen kompliziert, aber ich habe den, wir spielen ihn sehr, sehr gerne live. Er ist fester Bestandteil in unserem Live-Set. Und der kommt auch ziemlich gut an. Obwohl es, ehrlich gesagt, ein ziemlich bitterer Song ist, wie ich finde, auch auf einer Ebene.
Ja, ich wollte genau in die Richtung mal fragen, was würdest du denn sagen, was hättest du denn vielleicht gern behalten von damals auch? Also du hast jetzt auch sehr, also darüber schon mit 20 warst du so sehr radikal oder moralisch auch drauf. Was hast du dir vielleicht auch behalten und was hättest du dir auch gern behalten?
Also ich habe mir meine politische Einstellung komplett behalten. Ich bin, was meine Werte angeht, die sind sehr, sehr deutlich. Sie liegen ja eigentlich quasi auf dem Tablett für den geneigten Zuhörer. Wenn ich Songs wie Sommer 89, der Tag wird kommen. So. Und ich wette mal auch, um in den Gedankenexperiment zu bleiben, dass mein 20-jähriges Ich so Songs wie Der Tag wird kommen und Sommer 89 auch nicht komplett scheiße finden würde. Weil sie nämlich sehr, sehr deutlich zeigen, dass das ist ja noch der 20-Jährige. Aber jetzt natürlich was anderes, solche Songs heute ins Hier und Jetzt zu transportieren. Und es wird zunehmend schwieriger. Aber als so einen, ich sag jetzt mal, einen relativ einfachen Weg, wie den Song Ohnmacht vom ersten Bad Alive-Album. So. Das ist einfach einfach. Und ich war damals als hochmoralischer Punk, der ich war, mir war ja auch alles egal. So. Also die erste Bad Alive-Platte ist für ein einziges Fuck you. So. Und das ist halt heute nicht mehr. Ich kann das nicht. Ich will es auch nicht. Und du würdest hier nicht sitzen mit mir, wenn ich so wäre. Weil du würdest auch denken, oh, der ist auch ganz schön hängen geblieben. Doch, puh, was ist das denn für ein Spinner? Aber jetzt versteh mich nicht falsch, wenn du mich dann aber fragst, was ist denn noch da, dann sage ich dir, ja, meine, das ist, ich es wichtig finde, dass man die Fluchtursachen auch erkennt und dass Menschen nicht kommen, weil sie irgendwie was wegnehmen wollen, sondern weil sie leben wollen. Dass man in der Tag wird kommen, dass homosexuelle Menschen genauso behandelt werden sollen wie heterosexuelle und dass wir diesen Zustand offensichtlich noch nicht überall gleichermaßen erreicht haben. Und das immer noch aufs Trapez zu bringen, das ist sozusagen das Überbleibsel von dem, was damals mir in die Wiege gelegt wurde, mit dem 20-jährigen Ich, der dann halt alle seine Entscheidungen zu jedem folgenden Zeitpunkt dann auch getroffen hat. Und das hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin.
Ja. Aber deine Haltung, also, dass du uns jetzt ein Interview gibst, ist ja auch, du müsstest uns ja auch kein Interview geben.
Das ist ja pure Promo-Schlacht. Also ich glaube ja, dass ich durch dieses Interview 100.000 CDs, ja, LPs mehr verkaufe.
Das ist natürlich selbstverständlich, aber...
Nein, tatsächlich, genau. Tatsächlich ist
aber cool, also dass du kleineren Sachen ja auch dann sagst, okay, mache ich. Jetzt müsstest du ja
machen. Ich verstehe mich nicht falsch, ich unterhalte mich wirklich gerne. Ich finde Interviews manchmal nicht so toll wegen der Redundanz, ja, aber Gespräche finde ich immer toll. Und ehrlich gesagt ist dieses Gespräch ja auch noch gar nicht so redundant. Und ich mag das ja auch, über Gedanken und Ideen und so mich auszutauschen. Leider ist das natürlich aufgrund unserer Gesprächskonstellation ein bisschen einseitig, aber naja, manchmal ergibt sich das dann halt auch ein schönes Gespräch und das finde ich einfach toll.
Ja, absolut. Wir haben jetzt über viele politische Themen geredet. Auf dem Album finde ich aber, bist du auch, beziehungsweise am Ende wurde es jetzt auch ein bisschen persönlich, aber in Rügen zum Beispiel oder auch Einkaufen in Zeiten des Kalten Kriegs nehme ich ganz viele einfach, also Rügen erstmal auch die Realität so, einfach also das Leben, du packst das Leben, man merkt so das Leben in den Zwängen, in denen man steckt und dann einfach eine Auszeit auf Rügen mit all den Vor- und Nachteilen, die das vielleicht hat oder auch dem, was man braucht, so, aber auch einfach alltägliche Beobachtungen, die ihr macht, wo ihr auch Menschen in euren Texten vorkommen lasst, die einfach ganz anderen Realitäten auch ausgesetzt sind beim Einkaufen oder durch Beobachtung. Muss eine Utopie immer auf eine Realität treffen, damit es eine gute Erzählung wird? Diese Frage möchte ich so ein bisschen damit verbinden, weil ich glaube ja schon, dass ihr viele utopische Gedanken habt. So. In dem Album gibt es auch viel Ernüchterung, sage ich mal. Aber es ist immer irgendwie verbunden mit dem realen Leben. So. Ist das was ganz, ganz Wichtiges für euch?
Ja, es gibt trotzdem natürlich dieses, wie ich mehrfach in diesem Interview oder im Gespräch auch schon gesagt habe, dieses Urmotiv, was du vielleicht so auch ein bisschen als utopisch siehst, ist halt, dass wir immer als Linke, die wir sind, progressive Menschen, die wir sind, immer zu einem besseren Zustand wollen, als den wir jetzt hier haben. Das ist halt links für mich. So, das kann man ganz, es gibt ja, es ist super schwer geworden, heutzutage für viele Leute zu deklarieren, was links ist. Ist es Identitätspolitik? Ist es so die materiellen Verhältnisse ändern? Was ist denn jetzt hier genau links? Und mir sind diese ganzen Definitionen vollkommen egal. Ich nehme sie alle mit, so, aber ich will zu einem besseren Zustand. So. Und das ist halt eine Sache, die ist einfach in uns drin. Und das ist das vielleicht, was du nennst, so ein bisschen Utopie. So, ich bin weit weg von so marxistischen Utopien wie Enteignung Produktionsmittel, dass wir den Kapitalismus jetzt irgendwie überwinden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. So, das sind alles für mich feuchte Hippie-Träume, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber genau, und ich bin, wie waren da die Eingangsfrage, du hattest vorher, jetzt bin
ich ein bisschen... Nee, diese Verbindung zwischen Utopie und...
genau, Realität, genau, die Realität. Und, ja genau, und die Realität ist für uns deshalb so wichtig, weil sie, wenn man das alles so in so einem luftleeren Raum so reinschwadroniert, dann ist das für den... Ist es nicht, kann es die Leute nicht so emotionalisieren, weil die Idee von guten Texten oder guter Musik, also guten Musiklyrics, ist, dass sie die Menschen in irgendeiner Weise kriegt und emotionalisiert, ohne ihren Intellekt zu beleidigen. Das ist die Hauptaufgabe. Also natürlich kann jeder Schlager auch emotionalisieren, aber wir wollen auch gleichzeitig bitte, bitte nicht den Intellekt beleidigen. Und deswegen ist so ein Rückkoppeln mit der Realität, wo die Leute sich dann auch offensichtlich auch wiederfinden und sagen, ja, guck mal, das ist, ich weiß in Rügen, worüber Markus Wiebusch singt mit seinen Kindern, so, das kenne ich. So, und dann komme ich halt in dem Song halt auch zu der Konklusion, dass es halt so dialektisch ist, ob oder oft sein kann, dass da so viel Freude, wenn man Kinder hat, aber auch kein Spaß. So, ne? Und das ist so die Idee von dem Song. Und sie wird die ganze Zeit in den Strophen mit der Realität konfrontiert. Und das ist halt der Trick von Songwriting, dass die Leute dann halt emotionalisiert werden, weil sie das nachvollziehen können, weil sie diese Bilder kennen, weil sie das, was ich da beschreibe, auch erlebt haben. Also das ist ja das Beste, was einem passieren kann, dass die Leute sagen, ja, ich kenne das, weil ich sehe das genauso wegen dem und dem Satz und so. Aber das ist halt pure Songwriting. So. Das ist, und alle Songwriter, die ich kenne, alle machen das auch. Nicht gut für, wie Bruce Springsteen, Greg Finn, wie sie alle heißen.
Ist der Supermarkt also auch deswegen gewählt, weil den jeder kennt, als Ort, in dem ja eigentlich, was die großen oder Sachen im Kleinen passieren. Also mal,
genau. Ja. Genau. Jeder kennt dass er im Einkaufswagen liegt noch ein welkes Salatblatt. Da liegt noch ein Einkaufszettel, den vorher benutzt hat. Oder während ein Rad blockiert und ich drücke und schiebe. Kennt doch jeder, dass dieser scheiß Einkaufswagen da das eine Rad blockiert. Und all diese kleinen fügen sich in so ein Sittengemälde, der Song ist im Übrigen von Reimer, aber ich kann, glaube ich, trotzdem darüber ein bisschen referieren, fügen sich in so ein Sittengemälde zusammen, wo Reimer dann auch im Refrain dann auch völlig unzusammenhängend, aber irgendwie trotzdem sehr, sehr wirkungsmächtig referiert, nicht alle in Hamburg wollen zu König der Löwen. So, das finde ich, also ich finde es genial, wenn ich da mal Reimer loben darf. Also sind die in den Strophen mit einem Sittengemälde. Und du merkst die dissidente Haltung, ich finde es ein ganz toller Song. Und wir haben ihn auf der großen Apriltour nicht gespielt, einkaufen, aber wir spielen ihn jetzt auf der Sommertour.
Wie viel Ernüchterung haben wir denn nun jetzt und wie viel Bengalo und wie kann man gute Laune gerechter verteilen?
Also wie viel Ernüchterung? Also ich glaube ja, dass die Wahl am 5. November für die Welt unglaublich wichtig sein wird, weil Amerika ist nun mal immer noch einer der ältesten, wichtigsten Demokratien und es ist so wichtig, dass jeder andere Präsident wird, nur nicht Donald Trump. So, und was soll ich dir jetzt davor gaukeln? Ja, das wird alles doch total geil, Bengalo in der Nacht, lass mal Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Ja, wenn der Typ an die Macht kommt, das wird das Schlimmste. Viel schlimmer als irgendwelche AfD-Ergebnisse hier in unserem Land, meiner Meinung nach. Also weil das wird die Welt, glaube ich, also das Erste, was der Typ macht, ist aus dem Pariser Klimaabkommen austreten wieder. Das muss man sich mal vorstellen. Wie wollen wir denn die Klimaziele erreichen, wenn das passiert? Naja, so viel zur Ernüchterung. Das Zweite, was war das?
Was können wir tun, damit gute Laune gerechter verteilt?
Ja, mit einem Lächeln durch die Welt gehen. Immer mit einem Lächeln durch die Welt gehen und immer nett zu den Menschen sein. Oh ja. Und nicht immer nur mit Hass irgendwie auf Leute reagieren. Ja, aber was für Worthülsen kann ich noch benutzen? Um die Frage zu beantworten, ist schwierig. Aber ja, also.
Das können wir ja auch dem Publikum einfach nicht stellen, die Frage.
Genau, genau. Ja?
Wie kann man gute Laune und gerechter verteilen?
Ja, und das Dritte ist.
Zum Schluss darfst du ein Buch und eine Musikempfehlung geben, wenn du möchtest.
Eine Musikempfehlung, ja. Oh, Musikempfehlung habe ich auch in diesem Interview schon genannt. Würde ich gerne die ganz nicht tolle Seattle. Band, nicht Seattle. Ich weiß gar nicht, wie das Album heißt, aber das letzte Album, was gerade vor 2 Monaten rausgekommen ist, das würde ich gerne empfehlen, weil das sind wirklich ganz tolle Texte, die ich so in der Form auch selten gehört habe. Und sehr, auch live, eine sehr eigenwillige Künstlerin. Ich sage immer, die deutsche Joni Mitchell finde ich ganz toll. Nicht Seattle ist für mich eine knüppelharte Empfehlung. Und Literaturtipp, das letzte Buch, was ich gelesen habe, hat mich wirklich begeistert. Alex Schulman, Die Überlebenden. Das ist ein schwedischer Autor. Ganz okay übersetzt, glaube ich. Sprachlich ist vielleicht nicht ganz so viel zu holen, aber der Aufbau des Romans und vor allen Dingen die Konklusion, das ist schon toll. Also das hat mich wirklich begeistert. Alex Schulmann, Die Überlebenden.
Vielen Dank, Markus, für das Gespräch. Wir haben heute viel gesprochen über euer Album Gute Laune ungerecht verteilt. Aber man kann auch viel drüber sprechen. Man muss es auch hören und manches kann man vielleicht auch zerreden. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, einen Einblick in deine Gedanken dazu zu haben. Und fand ich ein sehr nettes Gespräch. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Heute zu Gast bei Milch und Kultur war Markus Wiebusch von Ketka. Danke dir.
Danke.